herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Dialogs zusammen mit meinem heutigen Gast Sarah Böhm. Sarah Böhm hat gerade ein Buch geschrieben, das ist erschienen im Humboldt Verlag. Fotostreifzüge durch die Natur, dein Fotokurs für Landschafts-, Tier- und Makrofotografie. Außerdem engagiert sich Sarah sehr, sehr stark in der Kids-Rettung, wo sie uns mit Sicherheit einige Informationen geben wird. Und ich will natürlich mit meiner guten alten Freundin etwas mehr in das Thema Tierfotografie und in den Einstieg in die Tierfotografie sprechen. Und deswegen ist Sarah heute dabei. Hi Sarah, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Rado.
Hi Sarah, wir wollten uns ja heute etwas austauschen über das Thema Tierfotografie und bevor wir in das Thema Buch, Kidsrettung und so weiter hineinfliehen, habe ich gedacht, sprechen wir mal so ein bisschen darüber, wie bist du überhaupt zur Tierfotografie gekommen und vielleicht auch, als was siehst du dich selbst? Also meine erste Frage, weil ich würde dich extern als Wildlife- oder Wildtierfotografin betiteln. Ist das auch dein Empfinden von dir selber?
Tatsächlich eher nicht, sondern dieses breit aufgestellte liegt mir mehr. Also, dass ich mich nicht einordne in einen Bereich Wildtierfotografie oder Landschaftsfotografie, sondern ich mache alle Sparten sehr gerne. Auch die Makrofotografie liegt mir immer noch am Herzen, auch wenn ich leider nicht mehr ganz so oft dazu komme. Aber ja, ich finde es einfach spannend, in allen Bereichen noch tätig zu sein und zu fotografieren. Und Hauptsache, das Licht stimmt, sage ich immer.
Super, so geht es mir auch meistens. Licht ist irgendwie das Wichtigste in der Tierfotografie oder in der Fotografie von Natur. Und ich habe dich immer so ein bisschen stärker in die Wildlife-Fotografie verortet. An der Stelle vielleicht kurz Werbung für dich. Also unter Instagram findet ihr Sarah auch. Sarah-Böhm-Photography. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Einfach, damit ihr da auch direkt draufklicken könnt und ein paar Bilder anschauen könnt, damit ihr seht, wie schön die Bilder von Sarah sind. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du angefangen hast zu fotografieren? Vielleicht gibst du mal einen ganz kurzen Abriss, wie das bei dir angefangen hat, die Begeisterung dafür und wie es dazu kam, dass du dich heute so intensiv damit beschäftigst.
Ja, ich war schon immer gern draußen unterwegs, mit meinen Eltern hauptsächlich als Kind und habe Tiere beobachtet, noch mit Fernglas damals und fand das immer mega spannend. Außerdem lag mir immer das Künstlerische, also ich war ja auf einer einer Schule, die auch Kunst gefördert hat in einer Kunstklasse und da konnte man das super verbinden. Die Fotografie habe ich erst relativ spät entdeckt, 2011 war das irgendwann, dass ich dachte, nach einem Norwegen-Urlaub mit meinen Eltern, irgendwie muss da noch mehr sein. Also die Urlaubsfotos waren zwar ganz nett anzuschauen, aber ich habe dann eben zu Hause festgestellt, oh, die sind total verpixelt oder verrauscht. Was hätte ich noch besser machen können? Und dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen für zu interessieren und habe unsere Spiegelreflexkamera geschnappt und bin in den Garten raus. Und habe angefangen, da so ein bisschen rumzuprobieren mit. Der richtige Startschuss war dann, glaube ich, da war ich irgendwann mal so auf einem kleinen Streifzug draußen und habe das erste Mal einen Rehbock fotografiert. Es waren, glaube ich, 300 mm Brennweite, die ich dabei hatte, noch ein relativ schlechtes Objektiv. Aber ich habe mich so gefreut, dass es mir gelungen war, dass er mich nicht bemerkt hatte, dass ich mich so getarnt hatte und alles. Und ich dann ein halbwegs vorzeigbares Bild davon auch noch hatte, was ich mit nach Hause nehmen konnte. Ja, und dann habe ich mich sehr stark dafür interessiert, neben dem Studium. Das war auch Ausgleich zum Studium, zum anstrengenden Tiermedizinstudium. Ja, und dann bin ich dabei geblieben.
Wie war das denn in deinem Tiermedizinstudium? Das heißt, du hast wie lange studiert? Wie muss man sich das vorstellen?
5,5 Jahre Studium sind das. Ein Staatsexamen als Abschluss. Und ja, es ist sehr anstrengend und schwierig, das Studium, und sehr zeitintensiv. Daher diente mir die Fotografie dann wirklich als Ausgleich und als Entspannungspool.
Okay, das heißt, du darfst dich sozusagen auch mit Tieren beschäftigen in deinem Studium, in deinem beruflichen Alltag. Was machst du heute mit deinem Tiermedizinstudium?
Ich bin nicht in der Praxis gelandet, also ich praktiziere jetzt nicht aktiv mehr, sondern bin im Veterinäramt gelandet, im Bereich Tierschutz hauptsächlich. Und mein Aufgabenschwerpunkt ist es, da Anzeigen zu bearbeiten, nachzugehen, Kontrollen von Landwirtschaftsbetrieben vorzunehmen oder auch von Privathaltern und gegebenenfalls eben einzuschreiten oder Anordnungen zu treffen, Wegnahmen durchzuführen, damit den Tieren es besser geht am Ende und die ein gutes Zuhause finden zum Beispiel. Ja, das sind so die Aufgabenfelder. Natürlich noch andere Sachen wie Tierseuchenbekämpfung oder Arzneimittelüberwachung, aber ja, das ist mein Hauptaufgabengebiet geworden.
Super. Jetzt von damals, als du angefangen hast, zu heute, hast du ungefähr die 10 Jahre in 5 Sekunden abgehandelt. Deswegen für mich oder für die Hörer, die gerade eher am Anfang der Fotografie stehen und auch irgendwann mal so weit kommen möchten, wie du bis jetzt gekommen bist, wie waren denn so deine Schritte? Also ich meine, du hast erstmal erzählt, dass dich das total fasziniert hat. Das ist ja schon mal ein guter Grund anzufangen mit der Tierfotografie. Wie ging es denn dann weiter? Also wie findet man denn überhaupt seine tierischen Freunde oder deine Motive im Endeffekt, um die wirklich auf den Sensor bannen zu können?
Tatsächlich viel lesen, viel fragen. Also mir hat das Naturfotografenforum sehr viel gebracht. Auch Freunde, die Freundschaften sind bis heute erhalten geblieben, und Anregungen hat man da bekommen und hat sich dann auch fragen können, Mensch, wie gelingt es denn demjenigen, das Bild so umzusetzen? Konnte mit dem auch ins Gespräch kommen und konnte natürlich auch, Gott sei Dank geht das ja heute alles im Internet nachlesen. Erstmal sollte man natürlich seine Kamera halbwegs beherrschen. Das ist mir damals dann auch irgendwann aufgefallen, weil ich zu schnell zu viel wollte und oftmals eben doch nochmal einen Schritt zurück machen musste, um zu gucken, wie kriege ich das überhaupt hin und umgesetzt technisch. Also das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man die zumindest im Grundlegenden beherrscht und die Einstellungsvarianten für sich versteht, was ich eigentlich bezwecken will und was diese ganzen Parameter bedeuten, wie Verschlusszeit, Blende etc. und welche Auswirkungen die haben. Und danach kommt dann der durchaus sehr wichtige Schritt, dass man sich mit den Tieren beschäftigt. Also wenn wir jetzt von der Tierfotografie reden, wie gehe ich daran? Das heißt, ich muss mich mit der Tierart ja auch beschäftigen und wissen, wo sind die, zu welchen Tageszeiten anzutreffen oder zu welchen Jahreszeiten kann ich die am besten beobachten und wo finde ich die Gebiete. Da ist natürlich auch so ein bisschen der Erkundungstrieb meinerseits förderlich gewesen, dass ich da immer gerne irgendwelche Streifzüge mit dem Fahrrad unternommen habe tagsüber, um erstmal zum Beispiel, ganz blöd, Fährten lesen. Das hilft schon eine Menge, oder die Natur einfach lesen, um zu gucken, wo sind interessante Plätze, wo könnten sich welche Tiere aufhalten. Und dann, ja, und dann muss man sich natürlich auch noch mit der Frage der Tarnung beschäftigen.
Wir tarnen uns mal noch nicht, Sarah.
Wir tarnen uns noch nicht, okay.
Wir tarnen uns noch nicht, kannst du uns noch mitnehmen. Nehmen wir einfach mal an, wir wollen einen Fuchs fotografieren oder ein Reh und wir können noch keine Spuren lesen. Wie würdest du denn da rangehen? Weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die sich unglaublich viele Hörer stellen und auch eine Frage, die ich mal wieder gestellt bekomme. Wie finde ich denn überhaupt ein Tier? Und ich glaube, geh mal Spuren lesen ist für den Zuhörer noch nicht der optimale Tipp, weil, wie soll ich sagen, die meisten werden vermutlich vielleicht die Bärenspur von der Rehspur unterscheiden können, aber jetzt die Frage, wie gehst du denn da tatsächlich ran oder wo findest du die Info, die du brauchst?
Ja, also bei den, wir nehmen mal als Beispiel den Rotfuchs, den heimischen. Da kann man zum Beispiel Ende des Frühjahrs, Anfang des Sommers wunderbar auf den abgemähten Wiesen in der Umgebung einfach mal an der Seite sitzen und mit einem Fernglas gucken. Und das ist wie so ein Tiermagnet, so ein abgemähtes Feld. Da sind ja auch viele Mäuse, denn Wühlmäuse gerade freiliegend, nicht mehr gut geschützt. Und der Rotfuchs möchte sich da auch seine Maus holen. Das ist zum Beispiel immer ein sehr schöner Start, sage ich mal, in die Fuchsfotografie. Da sieht man auf jeden Fall Füchse. Dann wichtig ist natürlich, dass man auch morgens und abends hauptsächlich zu diesen Zeiten gucken geht und jetzt nicht in der prallen Mittagshitze, weil da werden sich die Tiere wahrscheinlich eher nicht zeigen. Ansonsten bei Füchsen ist es so, dass viele Fotografen natürlich am Bau, in der Nähe des Baues gerne ansitzen, aber da muss man schon, finde ich, auch ein bisschen aufpassen, dass man genug Ahnung von der Tierart mitbringt, um die nicht zu stören, die Fehe bei der Aufzucht ihrer Jungen.
Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. acfoto.com bietet gerade jetzt in der Urlaubszeit im Rent-Service super coole Kameras und Objektive, die ihr euch kostengünstig ausleihen könnt. Und wenn ihr lieber was kaufen möchtet, anstatt auszuleihen, dann fasst AC Foto unter dem Writer Aktionen alle verschiedenen Cashback-Aktionen und andere Aktionen der Hersteller zusammen, sodass ihr auf einen Blick seht, wo ihr eventuell nochmal was sparen könnt. Und natürlich könnt ihr, um mich zu unterstützen, über den Affiliate-Link, den ihr in den Shownotes findet, einkaufen. Hier bekommt ihr euer individuelles Angebot und könnt nochmal extra sparen. Das ist natürlich auch kombinierbar mit allen Aktionen, die Hersteller im Moment als Cashback anbieten. Und jetzt zurück zum Podcast. Der Meinung bin ich auch, also bitte nicht direkt am Bau oder direkt am Nest fotografieren, gerade wenn man keine Ahnung von der Tierart hat. Das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Aber jetzt, wo hast du denn dein Wissen aufgebaut oder wie hast du dein Wissen aufgebaut? Weil jetzt habe ich Interesse daran, jetzt habe ich schon mich bei Instagram angemeldet und vielleicht in dem einen oder anderen Forum. Wie kriege ich denn jetzt noch mehr Wissen über die Tierarten? Wo muss ich da schauen? Wie hast du dir das angeeignet?
Also prinzipiell hilft tatsächlich Google eine Menge. Also da gibt es ja viele Steckbriefe zu Tierarten, auch zum Beispiel auf der NABU-Seite, denke ich mal, da stehen ja auch relativ viele Tierarten drin und dann gibt es auch immer so Steckbriefe, da stehen ja schon zum Beispiel die Zeiten drin, wann ist zum Beispiel die Setzzeit des Rehwildes oder wann ist die Paarungszeit einer Tierart. Daran kann ich mich ja auch schon so ein bisschen orientieren. Dann ist es immer förderlich, gerade wenn man in seinem Gebiet noch nicht weiß, wo bestimmte Tierarten sind, dass man Örtlichkeiten nutzt, also vielleicht ein Touristeninformationszentrum und Ranger, die jetzt zum Beispiel in Schutzgebieten ein bisschen Bescheid wissen, die kann man auch fragen, die bieten auch manchmal Führungen an. Zum Beispiel bei uns im Schlaubetal gibt es dann immer so eine, also jetzt nicht im Tierbereich angesiedelt, aber eine Orchideenführung. Da kommt man dann zum Beispiel zu Standorten, die man sonst wahrscheinlich nicht alleine finden würde. Und bei Tierarten hilft tatsächlich wirklich die Kommunikation. Man kann auch andere Fotografen anschreiben. Man sollte natürlich immer aufpassen, welchen Spot man anderen mitteilt, damit die Tierart da nicht jetzt drunter leidet. Aber so bei heimischen Tierarten wie Fuchs, Reh ist es, glaube ich, der beste Tipp. Einfach rausgehen, Erkundungstouren machen, an Feldrändern, an Waldkanten ansitzen abends. Sich da hinsetzen, Fernglas schnappen, die Kamera schnappen und meinetwegen noch einen Tarnschal überwerfen und dann wird man irgendwann auch schon seine ersten Erfolge schnell zusammenbekommen.
Super, jetzt darfst du dich tarnen.
Jetzt darf ich mich tarnen, das ist mein Lieblingsthema. Nein, man sieht immer so ein bisschen aus wie so ein kleiner Waldschrat irgendwann, aber da gibt es auch so viele Angebote. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass weniger auch reicht oft. Also ich habe natürlich so ein bisschen olivgrün Flecktarn oft an, eine Jacke, eine Hose in der Farbe und diverse Tarnschals, die kann ich nur empfehlen. Das sind relativ günstig zu erwerben. Einfach ein Netzschal mit einem speziellen Muster drauf und die kann man über die Kamera werfen, übers Stativ, über den Rucksack und über sich selber. Das ist super praktisch und man kann die in verschiedenen Tönen erwerben. Also man kann die dann auch der Gegebenheit anpassen, also Schilfbereich oder Gras oder Wald. Sonst wichtig ist Fliegenschutz, also Insektenschutz ist immer ein großes Thema in der Fotografie. Man ist doch allem ausgesetzt und man muss ja stillhalten beim Ansitzen. Deswegen sind da Handschuhe und so ein Fliegennetz zum Beispiel, was man sich so drüber legen kann, übers Käppi oder übers Gesicht zu empfehlen. Und dann verschwinden natürlich auch demzufolge die menschlichen Strukturen für das Tier. Ja.
Und vor allem. Wie wichtig ist denn tatsächlich die Farbe des Tarns? Weil ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch Jagdaccessoires in Orange mit Tarnmuster. Wie gut funktioniert das?
Ja, das kommt halt auf die Tierart an, ne? Bei Schalenwild, die sehen ja nun keine Rot-Orange-Töne, da kann man das
Kannst
machen.
Kannst du Schalenwild nochmal erklären?
Also die Schale, also im Prinzip, dass, wenn man guckt, Rehe, Dammwild, das ist alles als Schalenwild betitelt oder auch ein Wildschwein, alles, was eine Klaue hat. Man kann ja auch Klauentier sagen in dem Sinne. Aber die haben eben die Eigenschaft oder vom Sehvermögen her, dass die wahrscheinlich so rot-grün blind sind, nimmt man an. Man weiß es ja nun nicht hundertprozentig, aber diverse Tests haben das wohl gezeigt. Und deswegen kann man da natürlich solche Farben auch wie Orange tragen. Wenn man aber andere Tierarten wie gerade Vögel fotografieren möchte, ist das ja eher nicht anzuraten.
Super. Jetzt sind wir getarnt und sitzen am Waldrand und kriegen unsere ersten Erfolge. Wie machen wir jetzt weiter? Wie finden wir heraus, was wir da fotografiert haben? Oder wie waren bei dir die nächsten Schritte?
Okay, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Entschuldige bitte, meine Katze war gerade hier. Es tut mir leid.
Also, jetzt nehmen wir mal an, du hast deine ersten Erfolge eingefahren am Waldrand. Wie ging es denn da weiter? Wir haben jetzt gelernt sozusagen, dass die Tageszeit wichtig ist. Wie kam es denn dann dazu? Wie hast du weitergemacht? Was hat für dich dann ein gutes Tierbild ausgemacht? Und was hat dir dann gefehlt? Wie waren da so die Entwicklungssteps? Weil heute sieht man eben bei dir oder auch bei mir, dass jeder so ein großes Super-Teleobjektiv hat und jeder denkt sich ja genau, das braucht man. Aber ich weiß, dass du ja auch kleiner angefangen hast. Wie ging es da los? Wie hast du das entwickelt? Warum hast du das weiterentwickelt, dass du uns da nochmal ein bisschen mitnimmst?
Ja, also ein gutes Tierfoto fangen wir vielleicht mal da an. Das ist ja auch so ein bisschen Geschmackssache, aber es gibt natürlich auch gewisse Vorgaben und Regeln, an die man sich halten kann, nicht muss, aber kann. Aus der Kunst heraus, wie die Gestaltungselemente zu sein haben, damit man ein Bild als ästhetisch schön empfindet. Und diese Elemente kann man dann nutzen. Da geht's, am Anfang ist es wirklich so, dass man einfach nur froh sein kann, wenn man das Tier erstmal halbwegs scharf ablichtet, mittig auf dem Bild, dann kann man sich das noch irgendwie zuschneiden im Nachhinein. Aber dann kann man schon mal erstmal so anfangen, bevor man irgendwie anfängt, das Tier zu nah an den Rand zu setzen und das Foto dann irgendwie noch zu verunstalten oder zu wackeln. Ja, dann später kommen ja dann irgendwann andere Ansprüche an die Fotos, die man selber hat. Und da kann man dann schon diese Gestaltungselemente mit einbeziehen. Das heißt, einen interessanten Vordergrund nutzen, durch den ich so hindurch fotografieren kann, damit ich schöne Strukturen im Bild habe, damit es nicht eben so langweilig aussieht, sage ich mal, Reh auf grünem Hintergrund, sondern damit die Bilder ein bisschen was Verträumtes oder diesen versteckten Charakter auch zeigen, den wir als Beobachter einnehmen. Das ist auch so ein, also das mache ich ganz gerne, dass ich dann versuche, dass ich im Vordergrund aus einer tiefen Perspektive gucke, welche Elemente kann ich vielleicht in den Vordergrund nehmen, damit da ein spannendes Foto entsteht. Ist es immer wichtig, seine Fotos dann danach auch ein bisschen selber auszuwerten und eben zu gucken, was kann man noch besser machen fürs nächste Mal oder woran kann man arbeiten. Jetzt habe ich deine zweite Frage schon wieder vergessen. Was hattest du noch gefragt danach?
Wir hatten ja die ersten Erfolge am Waldrand eingefahren. Genau. Wie ging es da weiter? Weil ich meine, es entsteht ja immer dieses Bild, dass jeder so ein Supertele hat in unserer Bubble. Aber am Anfang hat man ja nicht unbedingt Lust, so viel Geld für so ein großes Tele auszugeben. Kannst dich erinnern, wie da die Überwindung am Anfang war, wie du angefangen hast? Kannst du da ein paar Infos geben?
Ich weiß gar nicht tatsächlich mehr, was wir als erstes Objektiv damals hatten. Das war ja ein Familienkamera und Familienobjektiv für den Urlaub. Ich glaube 70 bis 300, aber ich weiß gar nicht mehr, welche Firma. Dann hatten wir uns irgendwann mal auf Canon festgelegt und da am Anfang ein 100 bis 400er. So ein Tele-Zoom-Objektiv genommen, was auch schön leicht ist. Und das hat mich sehr viele Jahre begleitet. Also mit dem war ich auch sehr zufrieden, bis ich irgendwann an den Punkt kam, dass die Blende im Endeffekt ausschlaggebend war, weil ich eben zu Dämmerungszeiten gerne fotografiere und mehr Licht brauche sozusagen. Und mein 100 bis 400er, ich glaube 6,3er Blende als Anfangsblende, ich weiß es nicht mehr, oder 5,6er hatte. Und das war mir dann irgendwann zu wenig. Und dann habe ich schon den Schritt gewagt, auf eine Festbrennweite umzustellen. Damit ich eben in den Bereich komme, dass ich mehr Licht damit einfangen kann und kürzere Verschlusszeiten erreiche damit und somit auch noch relativ spät oder relativ früh scharfe Fotos produzieren kann.
Gut, ja. Und dann diese Bereitschaft, das Geld in die Hand zu nehmen. Wie hast du dich dazu durchringen können irgendwann?
Das muss man echt abwägen, was einem in dem Moment auch wirklich wichtig ist. Und wenn das dieses Objektiv sein soll, muss man natürlich an anderen Enden sparen. Man kann aber auch mittlerweile, finde ich, mit Zoom-Teleobjektiven auch sehr schöne Ergebnisse einfahren. Und ein ganz entscheidender Faktor ist noch, den man nicht vergessen darf, ist das Gewicht. Das ist für mich auch ausschlaggebend gewesen. Damals ging das alles noch. Heutzutage bin ich auch froh, wenn ich nicht mehr das ganz schwere Teleobjektiv mitschleppen muss. Bei ein paar Kilometer durch einer Wald wandern ist das wirklich anstrengend und das geht auch auf den Rücken. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen würde ich heutzutage auch in dem Bereich gucken, dass man gutes Telezoom-Objektiv nimmt, womit man auch schöne Ergebnisse erreicht. Und wer sich doch für eine Festbrennweite entscheidet, ich sag mal, der ist dann auch bereit, ein bisschen in den Geldbeutel zu greifen. Und die Ergebnisse sind auch ja signifikant, finde ich. Also das ist schon, das macht schon Spaß, wenn man eben nicht 10 Kilometer durch den Wald wandert damit.
Perfekt. Jetzt haben wir sozusagen schon mal besprochen, wie du da reingekommen bist. Jetzt für mich vielleicht noch ganz, ganz wichtig, so, wenn wir schon ein bisschen über die Basics sprechen, Thema, ich nenne es mal ethisches Verhalten. Gibt es da Dinge, außer nicht am Nest, nicht am Bau direkt fotografieren, wenn man nicht so viel Ahnung hat, was vielleicht oder von dem abgeraten werden sollte am Anfang?
Also genau, die Jungtierfotografie ist generell so ein Thema, also jetzt nicht nur am Bau, sondern man kann ja auch zum Beispiel eine Ricke mit Kids vor sich stehen haben. Man sollte immer sich vorher fragen, ist es das Foto wert und wie komme ich an das Foto, ohne diese Tiere zu stören und habe ich dann noch ein gutes Gewissen dabei? Na, also das sind so für mich immer die Punkte, die man abwägen muss. Das gelingt natürlich zum Anfang nicht immer. Also wir stören immer, wenn wir in der Landschaft umherwandern, ob ich jetzt jogge oder Pilze sammle oder fotografiere. Da habe ich einen Effekt auf meine Umwelt. Aber man muss eben gucken, dass es im Rahmen bleibt und dass gerade bei Jungtieren ist eben die Gefahr sehr groß, dass man die so verschreckt, dass sie zum Beispiel, ich weiß nicht, mit dem Muttertier dann auf einmal auf eine Straße rennen. Das kann ja auch passieren. Heutzutage ist ja alles durch die Infrastruktur gut vernetzt. Da muss man auch seine Umgebung gut im Blick haben. Könnten die Tiere sich verletzen, wenn sie jetzt in die Richtung laufen? Dann sitze ich vielleicht eher von der Straßenseite aus an, dass sie, wenn denn, in die andere Richtung laufen würden. Also das sind so Punkte, die man auch schon mit einbeziehen sollte. Nestfotografie darf man nicht vergessen, ist eigentlich nicht erlaubt, ne? Also da muss man auch immer für sich entscheiden, dass man wirklich die Vogelart dabei nicht stört. Und wenn man denn das schon betreibt, dann so weit weg und so gut getarnt, dass der Vogel sich definitiv nicht gestört fühlt durch die Anwesenheit. Das kann gelingen, aber das sollte man am Anfang natürlich einfach wirklich vermeiden. Vor allen Dingen bei seltenen Arten.
Ja, also Genau, das ist also gerade bei seltenen Arten vielleicht die Kohlmeise, die auf dem Balkon brütet, die kann man vielleicht noch besser nutzen als, was weiß ich, die Eule, die zufälligerweise auch in der Nähe brütet.
Beziehungsweise manchmal gelingt das Ganze ja sogar einem, also ich hatte mal den was war denn das, ein Sandregenpfeifer, glaube ich, der da gebrütet hatte, am Strand einfach. Und da waren ja überall Touristen. Also es ist eh ein Wunder, dass es dem gelingen konnte, da Nachwuchs groß zu ziehen. Aber bei solchen Gegebenheiten kann man natürlich trotzdem ja schon ein Foto machen aus der Entfernung, ohne das Tier zu stören, weil da ja eh Leute langgelaufen sind. Ja, aber dann kann man auch ein bisschen seinen Einfluss geltend machen und zum Beispiel mal bei der Naturparkverwaltung anrufen und fragen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, das Gelege irgendwie besser zu schützen. Das ist auch noch ein wesentlicher Aspekt, finde ich, weil wir als Fotografen viel mehr mitbekommen, oft von der Natur, dass man schon versuchen kann, auch positiven Einfluss zu nehmen. Und in dem Fall war es denn auch so, dass dann jetzt mittlerweile dort ein Schild steht und dieser Bereich abgezäunt wurde, großflächig. Dass eben die Touristen nicht mehr durch das Gelege laufen.
Das ist auch ein super Tipp, dass man einfach mal dann auch selber was Positives beeinflussen kann, weil sonst kriegt man ja eher die Negativbeispiele mit. Von daher ist es schön, dass du da auch eingeschritten bist. Gibt es denn aus deiner heutigen Sicht irgendwelche Tipps, die du gerne vielleicht Jahre vorher bekommen hättest, dass du, wie soll ich sagen, Tipps, wo du sagst, hätte ich das schon vorher gewusst, wäre meine Fotografie früher viel besser geworden?
Ich habe mich, glaube ich, am Anfang zu wenig mit der Technik beschäftigt. Das kann ich noch als Tipp durchgeben, dass man sich schon noch mal genauer anguckt, seine Kamera und nicht die Dioptrienanzeige verstellt hat und sich wundert, warum man nichts scharf sieht. Also solche Kleinigkeiten können ja auch frustrierend sein, wenn man sie einfach nicht weiß, weil man sich zu sehr oder zu wenig mit seinem Equipment beschäftigt hat. Ansonsten für die Fotografie als Tipp, es ist ein stetiger Wandel und ein stetiger Prozess. Man kann ja nicht sagen, jetzt ist man oder jetzt ist es perfekt. Also auch heute ist es noch so, dass ich oft sage, hättest du durchaus besser machen können. Also beim nächsten Mal, also deswegen, also das ist ein Prozess, das darf man nicht vergessen und man wird besser automatisch durch viel Übung und man kann sich Anregungen holen. Das ist vielleicht nochmal so ein Tipp, dass man wirklich auch in Foren guckt und sich da bei anderen, auch bei in den Social-Media-Kanälen kann man es ja auch machen, dass man sich da Tipps holt von den anderen Fotografen und Bilder bespricht. Das ist immer ganz schön oder ja, einfach diese Schiene wählt.
Gut, perfekt. Jetzt bist du ja im Bereich der Wildtierfotografie eine der, ich sag mal, wenigen Frauen. Ist es nur meine Wahrnehmung so, dass wenige Frauen Wildtierfotografie betreiben oder siehst du das ähnlich?
Ich denke, prozentual wird schon so sein, dass es weniger sind. Allerdings kenne ich jetzt auch einige in meiner Umgebung hier, die auch hauptsächlich Tierfotografie betreiben. Als Beispiel jetzt mal Anke Kneife genommen oder ich weiß gar nicht, wie sie Kiris Augenblick, ich weiß nicht, wie sie wirklich heißt, tatsächlich, aber die wirklich tolle Bilder zustande bringen und ich glaube, das ist jetzt auch ein Wandel schon passiert, also es gibt doch relativ viele Frauen, auch junge Frauen, die da in der Tierfotografie einsteigen wollen und auch sehr gute Ergebnisse erzielen und warum nicht, ne? Also klar, das Equipment ist ein bisschen schwer manchmal, aber das bekommt man auch gut hin.
Das heißt, du hast dich von uns Männern in der Domäne noch nicht diskriminiert gefühlt?
Nein, eigentlich nicht.
Okay.
Also ab und zu fiel schon mal ein Spruch, wo ich gemeint hatte, das hätte jetzt nicht sein gemusst. Aber im Prinzip eigentlich mittlerweile ist das ja sehr aufgeschlossen und nee.
Das freut mich zu hören, weil eigentlich habe ich mich gefragt, ob man sich nicht diskriminiert fühlt in unserer Bubble, weil ja doch der Männeranteil so dominant ist und ich wollte eben darauf hinaus, eben eventuell auch darüber zu sprechen, aber wenn du sagst, du fühlst dich nicht diskriminiert in unserer Szene, von daher umso schöner. Dann können wir zu schöneren Themen kommen als Diskriminierung, und zwar zu deinem neuen Buch, Fotostreifzüge durch die Natur, erschienen im Humboldt Verlag. Wie kam es denn dazu? Ich meine, jetzt hast du einige Jahre intensiv fotografiert und dann kommt auf einmal ein Verlag auf dich zu und sagt, schreib mal ein Buch. Wie hat das für dich angefühlt? Wie war da der Workflow? Wie hast du das umgesetzt?
Ja, in dem Moment war es tatsächlich eine kleine Rettung. Also ich hatte letztes Jahr einen Skiunfall und hatte eine schwere Knieverletzung und lag in dieser Zeit, als der Verlag auf mich zukam, noch auf der Couch und habe auf meine Operation gewartet. Und daher war das so ein kleiner Lichtblick, einfach, dass man sich eine Beschäftigung gesucht hat, weil man ja auch nicht so viel machen konnte in dieser Zeit. Und das war so ein positiver Anreiz, dass man dachte, oh cool, ein Buch schreiben, das, warum nicht, ne? Ein Ratgeber und anderen was mitgeben, cool. Ja, und so kam das. Und ich hatte dann relativ viel Zeit, sag ich mal, bis Juni letzten Jahres. Da bin ich dann wieder auch voll in die Arbeit eingestiegen, sodass ich aber ein paar Monate Zeit hatte, um daran zu arbeiten. Ja, und vom Prozess habe ich mir erstmal überlegt, was möchte ich überhaupt vermitteln? Was möchte ich als Tipps mitgeben den Leuten? Eine Strukturierung gab der Verlag ja auch im Grunde so grob vor. Und dann konnte man aber schon kreativ werden und auch noch Tipps vermitteln und so ein paar Gestaltungselemente sich überlegen, die spannend für den Leser sein könnten in allen Bereichen der Fotografie.
Gut, und war das für dich dann schwierig, das mal zu schreiben, also mal runterzuschreiben, deine Gedanken zum ersten Mal zu formulieren? Oder wie war denn da deine Empfindung davon, die passende Wortwahl zu finden? Hast du da oft sozusagen nochmal alles gelöscht und neu geschrieben? Wie kamst du da zurecht?
Am Anfang hat man natürlich ein paar Probleme, sage ich mal, dass man einige Sachen überlegt man schon, Mist, wie formulierst du das jetzt? Vor allen Dingen die technischen Sachen, es war ja eine Vorgabe, dass die ersten ca. 50 Seiten schon nochmal die Grundzüge der Technik auch darstellen und da musste man ja dann schon aufpassen, was man da schreibt und ob das dann wirklich auch so korrekt ist von der Wortwahl her. Später in dem hinteren Bereich des Buches, wo es auch um die kreativeren Sachen geht, da habe ich mich dann auch wirklich wohlgefühlt und da bin ich schnell ins Schreiben gekommen. Das lag mir dann auch ganz gut und es hat viel Freude bereitet. Ab und zu gab es natürlich Momente, dass man gesagt hat, so, naja, wir legen es mal weg und machen mal ein paar Tage was anderes. Und dann ging es aber schnell wieder rein, ja.
Wie lange hast du ungefähr dran gesessen?
Ich glaube, ich habe richtig erst nach der Operation angefangen. Vorher hatte ich mir ein kleines Konzept schon überlegt und dann habe ich so, ich denke mal 2 Monate waren das schon, die ich intensiver daran gearbeitet habe.
Das ist doch aber überschaubar. Ich meine, vor allem hat sie ja dann auch durch die Phase am Krankenbett sozusagen durchgeholfen. Das ist ja ganz nett.
Das war echt schön.
Gut, und du hast ja noch ein großes Herzensprojekt, das, glaube ich, noch wichtiger ist als das Buch an sich, nämlich das Thema Kiezrettung. Du hast ja die Kiezrettung OPRE.V. gegründet. Was hat es denn damit auf sich? Was machst du da? Was ist da dein Anliegen? Vielleicht nimmst du uns mal mit, was das überhaupt ist.
Das hat tatsächlich auch wirklich mit Fotografie zu tun, das ganze Thema. Denn ich glaube, das war 2018. Da bin ich nach einer Fototour morgens beim Zurückfahren über die Wiesen gefahren, also bei uns hier im Rienluch, und habe einen Traktor gesehen, der gerade eben die Wiese gemäht hat, und da standen Rehe mit in der Wiese drin. Und ich hatte gedacht, sieht er die nicht? Ich weiß es nicht. Bin hingefahren, habe gewunken und Lichthupe gemacht, aber er hat nicht reagiert. Und dann war mir das irgendwie nichts und bin dann später nochmal hingefahren, ein paar Stunden später, um einfach mal zu gucken. Weil ich ja gerade gesagt hatte, auch dass abgemähte Wiesen ja auch so ein kleiner Tiermagnet sind. Und da sind mir dann die Ricken aufgefallen, die nach ihren Kitzen gesucht haben. Und ja, da bin ich einfach mal auf die Wiese gelaufen und habe dann da 5 totgemähte Kitze gefunden und war doch sehr erschrocken, wie viele das sind. Und habe mich dann angefangen, mit dem Thema intensiv zu beschäftigen und zu lesen und zu gucken, was kann man denn dagegen tun. Weil irgendwie war das sehr frustrierend, wenn man sich überlegt, wie viele Wiesen wir haben. Und ich glaube, so schätzungsweise sterben so 90.000 bis 100.000 Kitze jedes Jahr bei der Grünlandmaat in Deutschland. Und dann habe ich herausgefunden, es gibt so schöne Wärmebilddrohnen, Und die sind sehr teuer. Deswegen musste erstmal Geld gespart werden. Und dann habe ich 2020 meine ersten Einsätze mit meiner privaten Drohne praktisch geflogen und habe so ein paar Helfer im Umkreis gefunden, die da mitmachen wollten. Ich weiß gar nicht, wie das mehr dazu kam. Es hat sich halt so ein bisschen rumgesprochen. Und das hat gut funktioniert. Und dann haben wir uns gedacht, ein Jahr später, wir gründen einen Verein. Und mit den Gründungsmitgliedern hat es dann geklappt. Und jetzt sind wir mittlerweile 28 Mitglieder im Verein und haben noch viele externe Helfer. Und wir fliegen praktisch morgens vor der Wiesenmahd die Wiese ab mit der Drohne. Also die geht da so musterförmig oder rasterförmig drüber. Und unsere Helfer am Boden müssen dann die aufgespürten Wärmepunkte überprüfen. Und wenn das ein Rehkitz ist, wird das in eine Transportkiste gesetzt und an den Rand der Wiese gebracht. Dort in Schatten gestellt. Und wenn der Landwirt fertig ist mit Mähen gegen Mittag, frühen Nachmittag, dann werden die wieder rausgelassen. Und dann können die Ricken ihre Kitze wieder abholen. So sind die sicher verpackt vor der Maht. Ja.
Jetzt zwei Fragen. Erstmal, du sagst, dass das in einem bestimmten Muster abgeflogen wird. Musst du selber lenken oder wird das automatisiert von der Drohne gesteuert? Und Punkt Nummer zwei, funktioniert das mit der Rückführung zur Ricke so problemlos?
Also zu Punkt eins, wir stellen das vorher ein. Jeder Pilot muss vorher seine Mission planen. Am PC am besten und kann da die Wiese praktisch einteilen und das Muster einstellen, wie er das möchte, dass die Drohne die in den Bahnen abfliegt und muss da natürlich auch gewisse Punkte beachten, wie zum Beispiel die Grashöhe ist entscheidend, das Gelände ist entscheidend, Unebenheiten etc. und Höhenunterschiede. Und dann kann man die Geschwindigkeit und die seitlichen Überlappungen etc. der Bahnen alles manuell erstmal vorher einstellen und dann speichern. Und dann lädt man das am Morgen vor dem Einsatz auf die Drohne und die fliegt dann manuell automatisiert die Wiese ab. Und wir müssen aber dann immer die ganze Zeit aufs Display schauen und wenn wir einen Wärmepunkt entdecken, müssen wir anhalten, manuell stoppen und näher ranfliegen und eben per Funk unsere Helfer dorthin lotsen.
Okay. Und jetzt, wie soll ich sagen, jetzt habt ihr das Kiez gerettet und eine Transportbox. Wie reagiert denn die Ricke darauf?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben einige Ricken, die tatsächlich bei ihrem Kiez bleiben wollen und sich relativ immer in der Nähe aufhalten. Wir hatten jetzt dieses Jahr einer, die hat einen der Helfer versucht anzugreifen. Aber also wirklich ganz nett. Also sie ist eigentlich nur ganz dicht an ihm vorbeigerannt und hat ihn touchiert. Ansonsten die meiste Zeit rennen die Ricken irgendwann weg. Wenn wir die Kitz haben, die liegen ja fast nie nebeneinander direkt, die Ricke und das Kitz, sondern schon entfernt voneinander. Und wenn die Helfer da durch die Wiese laufen, dann laufen die auch raus. Später bei der Rückführung, wenn wir die freilassen, wird der zuständige Jäger auch meistens noch dann später gucken fahren. Das ist immer dann abgesprochen, dass die dann schauen, ob das alles so geklappt hat. Und aus der Bestätigung heraus, dass das meistens dann eben Ricke und Kitz abends oder spätestens am frühen Morgen des nächsten Tages zusammen wieder gesehen wurden, bestätigt es ja, dass es eigentlich gut funktioniert.
Okay, großartig. Und wenn man das Ganze unterstützen möchte, gibt es auch eine Möglichkeit, dass man euch unterstützt extern?
Ja, wir haben auch ein Konto und eine Verbindung dazu und auch ein PayPal-Konto. Also wir können einmal finanzielle Hilfe gut gebrauchen, weil die Technik ist extrem teuer. Und wer aktiver Helfer bei uns in Ostprignitz-Ruppin werden will, der kann uns auch anschreiben. Wir haben auf Instagram und auf Facebook eine Seite und wollen jetzt auch noch eine Website erstellen. Und da stehen dann die ganzen Kontaktinformationen. Habe sie jetzt leider gerade nicht vorliegend.
Kein Problem. Ich setze in die Shownotes dann auf jeden Fall einen Link zu eurer Facebook- und zu eurer Instagram-Seite. Dann kann man ja auch direkt Kontakt mit euch aufnehmen, wenn man unterstützen will. Jetzt haben wir gehört, dass so eine Drohne teuer ist. Kannst du uns sagen, was die ungefähr kostet? Ich glaube, das interessiert ja jeden, der dann hier zuhört und wir nennen keinen Preis. Ich glaube, das was kostet denn so ein Teilchen?
Also die wir jetzt haben, so glaube ich 5.900 im Basic-Programm, sag ich mal, nur mit, ich glaube, zwei Akkus im Paket. Man braucht ja mehr Akkus noch, man braucht noch einen externen Bildschirm für die Konsole, weil die von der Auflösung und der Helligkeit nicht ganz so optimal ist zum Erkennen. Also da kommen wir so pro Set, Na, ich würde mal schätzen, zwischen 6.500 und 7.000 sind wir schon dabei.
Großartig, dass du dich dafür so engagierst. Und jetzt fliegst du ja quasi vor der Arbeit, wenn ich es richtig verstanden habe.
Mhm. Genau, und morgens geht's sehr früh los immer.
Wie oft machst du das in der Woche oder in der Saison? Wie lang ist die Saison, in der du schaust und wie oft macht man das dann?
Also generell meistens so Mai, Juni. Dieses Jahr war es Anfang Mai bis jetzt tatsächlich letzte Woche noch relativ lang. Und wir starten so gegen 3 Uhr, 3.30 Uhr etwa, dass wir uns treffen und dann spätestens um 4 Uhr fliegen können. Also so ist so ungefähr die Zeitangabe momentan. Und das hält man nicht so lange durch. Deswegen habe ich mir dann irgendwann noch andere Piloten gesucht, die da mitmachen wollen. Und jetzt haben wir 2 Drohnen und 4 Piloten insgesamt, sodass wir uns auch abwechseln können. Ich glaube, das Maximale war mal 7 Tage. Habe ich das jeden Tag morgens gemacht und war dann aber auch dementsprechend ganz schön gerädert danach.
Das klingt so, also großartiges Engagement, schön, dass du das machst. Was war da so das schönste Erlebnis, das du dabei hattest vielleicht?
Ah, ja, ich überlege gerade, das sind immer so schöne, viele schöne Erlebnisse, die man da hat. Man sieht ja auch nicht nur Rehe, also wir hatten jetzt Dachse, einen Wachtelkönig, Feldlerchen, das ist so die Natur insgesamt, ich glaube.
Was macht ihr denn mit einer Feldlerche?
Feldlerchengelege, ja, das wissen wir auch noch nicht so genau. Da sind wir gerade dran, das weiterzuentwickeln. Der Jan Piecher berät mich da gerade ein bisschen. wir haben jetzt überlegt, das großflächig abzusperren, diesen Bereich stehen zu lassen. Aber wir wissen auch noch nicht so richtig, wie groß muss das mindestens sein, damit die sich nicht gestört fühlen, die Altvögel, und da weiter füttern kommen. Das werden wir das nächste Jahr sicherlich intensiver versuchen rauszufinden. Und auch zu überwachen, vielleicht mit Fotokamera, also mit Wildkameras eventuell. Ja, da sind wir gerade noch dabei. Aber grundsätzlich würden wir den Bereich absperren, sodass der Landwirt den nicht mähen kann. Was die Landwirte aber nicht ganz so toll finden tatsächlich.
Ja klar, denen entgeht ja vermutlich Profit dadurch, wenn sie den Bereich nicht mähen können.
Ja. Aber du hattest nach dem schönsten Erlebnis gefragt. Ich glaube, also ein schönes war diese Saison auch, wir hatten Zwillinge gerettet, sag ich mal, und der Landwirt ist aber nicht fertig geworden mit der Wiese und hat dann eben gesagt, oh, er muss am nächsten Tag weitermähen, das tut ihm leid. Und dann haben wir gedacht, oh nee, jetzt ist schon 14 Uhr, wir müssen die jetzt rauslassen. Dann hatte die Ricke die auch gleich abgeholt und dann sind wir am nächsten Tag nochmal hin. Und haben die tatsächlich wiedergefunden und konnten sie auch zum Glück wieder einfangen, weil die war schon ein bisschen größer und flüchtiger. Und haben es nochmal geschafft, die zu sichern. Und dann waren sie auch safe und dann konnte ich sie am Abend nochmal wieder mit der Ricke vereint sehen. Und das war schon ein schöner Moment, dass man es hintereinander auch geschafft hat und das Zwillingspärchen da sichern konnte.
Das ist fantastisch. Jetzt noch vielleicht die Info, wie schwer ist denn so ein Kitz und wie schwer ist es überhaupt zu fangen?
Oh Gott, da stellst du mir jetzt Fragen. Ich glaube, am Anfang wiegen die nicht mal 2 Kilo, glaube ich. Die sind ja noch ganz klein und später natürlich ein paar Kilo mehr. Kann ich dir jetzt gerade nicht so 100 pro beantworten. Aber das Einfangen, ja, das gestaltet sich zum Ende der Saison natürlich schwieriger. Der Fluchtreflex setzt ja irgendwann ein nach der dritten, also in der dritten, vierten Lebenswoche, dass die schon vor uns flüchten, aber noch nicht schnell genug sind und vor dem Mähwerk weglaufen können. Das ist immer so das Problem. In dieser Zeit kommt es eben dazu, dass die Kitze schwer verletzt werden oft. Deswegen haben wir jetzt Kescher angeschafft und keschern tatsächlich keine Fische, sondern Rehkitze morgens und das hat sich wirklich bewährt. Also erstmal versucht man, den Kescher übers Kitz zu packen und es am Boden zu halten und dann kann der zweite Helfer kommen und das Kitz in die Kiste setzen. Das hat sich eigentlich ganz gut gemacht bisher.
Ich finde es toll, mit welcher Leidenschaft du davon erzählst. Also finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank für dein Engagement an der Stelle. Und danke auch für die vielen Tipps zur Tierfotografie, die du uns gegeben hast. Ich packe nachher in die Shownotes ganz, ganz viele Links. Also Links zu deiner Website, beziehungsweise Links zu deinem Instagram und Facebook, Links zur Kidsrettung, OPR e.V., dass man euch unterstützen kann im Zweifel und euch auch finden kann. Und auch noch zu den Fotografinnen, die du vorhin benannt hast, da brauche ich auch noch ein paar Infos, wen du eben nochmal benannt hast, dass wir da vielleicht auch noch den einen oder anderen Link zusammenstellen, damit wir da auch einige Links in die Shownotes packen können.
Ja, gerne.
Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke dir, Rado.